Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast heute Frau Dr. Dagmar Engels, vielen von euch bekannt als Leiterin der VH Ulm. Hallo.
Hallo.
Frau Engels, fangen wir mal so ein kleines bisschen mit Ihrer Geschichte an. Viele kennen Sie ja, aber es gibt ja sicherlich immer ein paar Leute, die wissen noch nicht so über Sie Bescheid, woher Sie kommen, wieso Ihr Werdegang aussieht. Ja, woher kommen Sie denn eigentlich?
Naja, geboren bin ich in Düsseldorf und dann sind wir nach Hilden gezogen, weil meine Eltern da gebaut haben. Nach dem Abitur bin ich nach Freiburg gegangen und habe dort erstmal Geschichte und Politik studiert, weil ich Journalistin werden wollte. Habe auch Volontariat bei der Rheinischen Post vorher gemacht. War auch Schulsprecherin vorher, wollte schon die Welt verändern. Und habe dann im Volontariat gemerkt, dass mir die Zwänge des Redaktionslebens zu eng sind. Habe dann Deutsch, Geschichte, Politik studiert, erstes, zweites Staatsexamen und danach beschlossen, ich werde nicht Lehrerin, weil mir auch das mit zu viel Vorschriften und Regeln am Tag
also
verbunden war.
Die pädagogische Freiheit ist nicht so frei.
Ja. Nein, die Struktur fand ich zu einengend. Und dann habe ich meine Liebe zu Indien entdeckt, bin mehrmals nach Indien gereist, wollte in indischer Politik promovieren und bin dann nach England gegangen mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und habe einen Magister in South Asian Area Studies gemacht, Geschichte, Völkerkunde und Bengali. Und dann über meinen zukünftigen Doktorvater bin ich zum Thema Frauen in Bengalen gekommen und habe über Frauen in Bengalen 1890 bis 1930 in Geschichte promoviert.
Mhm. Dann, ja, aber jetzt, wie ist denn eigentlich deine Liebe zu Indien bzw. Zu Bengalen entstanden? Bengalen, wenn ich jetzt mal so auf der Landkarte sehe, ist ja, wenn man nach Norden guckt, rechts.
Ja, und Liebe rechts. Zu Bengalen stimmt schon. Also Kalkutta ist schon eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt. Ja. Also Indien damals, Ende der 70er Jahre, fuhr man entweder für 3 Monate nach Südamerika oder nach Indien. Und ich wollte alleine reisen, um zu zeigen, frei, ja, ich kann das.
Tough.
Und war zu faul, Spanisch zu lernen. Und habe gedacht, als blonde Frau, Mitte 20, ist Südamerika eine besondere Herausforderung, dann nehme ich doch lieber Indien. Und ich wollte über Land fahren, durch Persien. Und da ist mir Ayatollah Khomeini dazwischen gekommen. Und dann konnte ich weiß nicht genau, 78 oder 79 eben nicht mehr über Land fahren. Und musste notgedrungen leider direkt bis Bombay fliegen. Und da war das noch keine Leidenschaft zu Indien. Ich bin da hingefahren und hatte wirklich keine Ahnung, aber ich wusste genau, ich gehe nicht zum Bhagwan. Also damit hatte ich nichts am Hut. Aber vom ersten Tag an in Indien habe ich mich in diesem Land wohlgefühlt. Und ein tolles Erlebnis nach dem anderen reihte sich aneinander. Ich habe unheimlich tolle Leute kennengelernt. Und dann bin ich eigentlich über meine Leidenschaft zur Stadtgeschichte, ich habe mittelalterliche Stadtgeschichte gemacht, ich liebe Städte, bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte über Kalkutta promovieren. Mhm. Bin nach Kalkutta gefahren, wollte dort forschen, habe mich aber verliebt und habe ein halbes Jahr quasi als bengalische Ehefrau gelebt. Und ein Haar hätte ich auch geheiratet.
Ach so, du warst also mit jemandem zusammen.
Ja. Seine also Liebe war schon wichtig.
Mit einem Bengalen.
Und viele Leute sagten dann auch, dass ich dann über Bengalen, Geschlechterverhältnisse und Frauen promoviert habe. Das wäre halt meine Kompensation dafür gewesen, dass ich dann doch nicht in Bengalen geblieben bin und geheiratet habe.
Oh ja, ob das Kompensation ist.
Naja, ich liebe das Land sehr. Ich mag das.
Aber ich denke, das hat ja sicher nicht so eine Beziehung. Das war ja sicher auch hilfreich für deine.
Nein, das war toll. Es war vielleicht eher ein schlechtes Gewissen, dann doch einen Rückzieher gemacht zu haben. So. Aber ich bin sehr gerne in Kalkutta. Ich liebe die Sprache. Ich komme mit den Menschen unheimlich gut klar.
Du hast dann also Bengali heißt die dort.
Ja,
du hast dann Bengali gelernt, aber mit Englisch angefangen. Ich denke, mit Englisch kommt man
Englisch konnte ich ja von der Schule.
Ja. Das indische Englisch klingt zwar manchmal etwas.
Ja, das klingt.
Ein bisschen anders.
Das klingt zunehmend anders. Man versteht es immer schlechter, aber ich verstehe es eben.
Ja, ich hatte mal vor einigen Jahren, da waren mal so kleine Theatertage, da war mal ein Regisseur, der hat immer gesagt: Indian Theater.
Ja.
Also war ganz.
Yes, Mitte.
War ganz.
We have time, ganz, just come. Es ist besonders und es ist auch völlig okay.
Next year afternoon. Yeah. Also du hast dann promoviert und wie ging es dann weiter? Also promoviert hast du aber in Deutschland.
Nein,
war das in London?
Ich habe in London promoviert.
Ach, das war in London. Ich hab's, dann habe ich es doch.
Ich nach dem MA brauchte ich Geld, um promovieren zu können und hatte Glück. Habe 2 Jahre lang als Ortskraft an der Deutschen Schule London Geschichte und Deutsch unterrichtet. Ich hatte ja das 2. Staatsexamen. Da wurde eine Stelle frei. Und über eine Kollegin an der deutschen Schule habe ich vom Deutschen Historischen Institut London gehört. Und damals war noch Professor Wolfgang Mommsen dort der Direktor. Ich habe mich dort vorgestellt und habe dann ein Stipendium dort bekommen, 1 Jahr, um die Promotion weiter voranzutreiben. Brauchte nicht mehr als Lehrerin zu arbeiten und habe dann auch eine Stelle für 5 Jahre bekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
5 Jahre ist gut.
Ja, das war ja, sehr gut.
Wenn man sich heute überlegt, die werden ja immer von Jahr zu Jahr oder wenn sie Pech haben, Halbjahr
ja,
verlängert.
Aber dann kommt halt eine Geschichte, die habe ich in meinem Leben nicht geschafft, aber man weiß ja nie, wofür es gut ist. In den 5 Jahren habe ich erst noch meine Doktorarbeit fertig gemacht, habe geheiratet, habe eine Tochter bekommen. Und das Nebenprodukt war halt, dass ich die Habil nicht fertig bekommen habe. Und dann nach 5 Jahren musste ich schauen, was ich mache, habe mich weltweit auf Stellen beworben.
Also 26 Habil meinst Stellen. Du wolltest eine Habilitation, ja. Also eine Professorenstelle?
Ja, aber erstmal habilitieren und dann die Professorenstelle.
Ja, so,
aber mit einer Habilitation über Universitäten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England, in Indien, wäre das auch nicht so einfach gewesen. Mhm. Und dann habe ich mich einfach weltweit auf Stellen beworben, zwischen Australien und der amerikanischen Westküste, 26 Bewerbungen und ich habe eine Einladung zum Gespräch bekommen und das war Ulm.
Und die anderen haben sich nicht gemeldet?
Nein,
oder war da nichts dabei? Die haben sich nicht gemeldet.
Das ist ich hätte noch an einem College in London arbeiten können, aber es war ein College für einen zweiten Bildungsweg, da hätte ich abends gearbeitet und dann hätte ich ja meine 2-jährige Tochter fast nicht mehr gesehen und so war das besser.
Und du wolltest ja eh, glaube ich, nicht so wirklich Lehrerin werden, das kam ja vorher so raus.
Nee, aber an einem College hätte ich schon gearbeitet.
College, was ist
das? Das ist ja Wissenschaftlerin. Ich unterrichte ja gerne, ich mag Menschen gerne, ich erzähle gerne, aber die Struktur der Schule, das war mir zu eng, das halte ich nicht aus.
Okay, ich denke, wir machen jetzt einmal eine ganz klitzekleine Musikpause und dann gehen wir auf diese Bewerbung in Ulm los. Ja. Du hast also von Ulm dann Post gekriegt und dann bist du nach Ulm gefahren und angerufen worden und genau darüber unterhalten wir uns nachher. Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Dagmar Engels, Leiterin der VH Ulm. Frau Engels, was war denn das jetzt für ein Stück? Sie haben mir das ausgesucht und mir gegeben.
Ja, das ist die Erinnerung an einen besonders schönen Abend im Ulmer Zelt 2011. Camille O'Sullivan, eine tolle Künstlerin mit, ich glaube, irischem Vater und französischer Mutter oder umgekehrt. Und im Anschluss an das Konzert habe ich mir gleich die Platte gekauft und höre das heute noch. Das ist das einzig ruhige Stück auf dieser CD. Sonst geht es schon etwas heftiger zur Sache, aber die Frau ist einfach super.
Camille, ja gut, das hört sich französisch
an. Und O'Sullivan,
ja. Also irgendwo beide Einflüsse. Ja. Wenn man es jetzt denn raushören will, kriegt man es. Okay, kommen wir jetzt zu der Bewerbung als Leiterin der VH. Sie waren also in London und...
ja, habe mich beworben und dann rief Frau Temme, die nun leider auch schon verstorben ist, die Leitungssekretärin, rief an, weil die VH nämlich an die deutsche Adresse meiner Eltern die Einladung zum Vorstellungsgespräch geschickt hatte und wunderte sich, dass sie nichts hörten. Meine Eltern waren aber im Urlaub und ließen die Post sich nicht nachsenden. Ja, und dann bin ich relativ kurzfristig innerhalb von 5 Tagen nach Ulm gefahren und ich vergesse es nie, wie ich war untergebracht im Ulmer Spatz und gehe um die Ecke bei der Engel-Apotheke, sehe das weiße rechteckige Haus, auf dem Einsteinhaus stehe und sehe das nur und denke, da will ich arbeiten. Und ich hatte vorher nur gehört von Professor Blei aus Hannover, das ein Historiker, den ich gut kannte, der hat gesagt, die Ulmer Volkshochschule ist schon ganz besonders. Der kannte Leute in Ulm und hat mir die Geschichte ein bisschen erzählt. Und ich hatte ja ehrlich gesagt noch keine Volkshochschule von innen gesehen vor diesem Vorstellungsgespräch. Wusste, es ist besonders, aber habe das Haus gesehen. Und das war schon diese Architektur.
Also Sie wussten das nicht zunächst mal? Einfach um die Ecke gebogen, da war der weiße, sage ich jetzt mal, Kasten.
Ja, und in den habe ich mich auf der Stelle verliebt.
Und habe gesagt, da möchte ich Chefin werden. Ah ja, und das war dann tatsächlich die potenzielle Arbeitsstelle.
Ja.
Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man sowas sieht.
Naja, ich war auf dem Weg zur FH. Ja, ich ging ja zum Vorstellungsgespräch und saß und fand es toll.
Mhm. Wie ist dann das Vorstellungsgespräch abgelaufen?
Da gab es mehrere. Es gab erstmal, es gab 280 Bewerbungen und es sind, weiß nicht mehr genau, ich glaube 15 oder 18 Leute eingeladen worden. Und es gab eine Vorstellungsrunde mit dem damaligen Kuratorium und eine mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ulmer Volkshochschule. Und dann gab es eine zweite Runde, zu der nochmal 5 oder 6 eingeladen wurden. Und bei der zweiten Runde, damals gab es hier noch Kuratorium und Beirat getrennt, nicht wie heute die Mitgliederversammlung. Und das war also ganz eng und ganz knapp. Und man brauchte, ich glaube, 3/4 der Stimmen. Und ich weiß noch, das waren, man brauchte 27,5 Stimmen, um gewählt zu werden. Nein. Und ich hatte 28. Also,
ja, das halbe mehr.
Das war schon eng. Ja gut, es gab, glaube ich, 40 oder 41 Leute, die abgestimmt haben. Also das war ein sehr, sehr spannender Samstag. Und ich weiß noch, es war auch mittelprächtig schrecklich. Da saßen dann 4 der Bewerber von den 5, die im Club Orange vorgesungen hatten, vor dem Club Orange warteten. Und der damalige Vorsitzende, Herr Isler, kam mit einem Blumenstrauß aus dem Büro. Und man wartete halt, wer den Blumenstrauß bekam. Und das war schlimm. Aber ich habe ihn bekommen und bin in den Club Orange und dann war alles gut.
Was wollten die denn eigentlich wissen? Oder was haben sie denn da erzählt?
Oh Gott, das ist ja nun schlappe 23 Jahre her.
Ich bin da immer neugierig,
also
mich interessiert das jetzt einfach.
Die haben mich nach meinem Leben gefragt und was ich dann in Ulm machen wollte. Und dann habe ich gesagt, dass ich Europa wächst zusammen und Ulm sollte sich Europa gegenüber öffnen. Und die Ulmer Volkshochschule sollte eine internationale Ausrichtung haben. Und weil ich aus England komme und weit gereist bin, will ich die Welt in die VH bringen. Heute weiß ich, die Welt war auch schon vorher in der VH. Aber das ist auch etwas, was in der VH sehr eine große Rolle spielt. Globale Bildung, internationale Ausrichtung. Das war auch etwas, was die Ulmer hören wollten. 1989 war das erste Donaufest gewesen. Ja, der eiserne Vorhang war gefallen. Also ich lag mit dem, was ich sagte, schon richtig.
Voll im Trend.
Und man hat mich gefragt, wie ich das denn aushalten will, von London nach Ulm zu kommen. Und da habe ich gesagt, das halte ich gut aus. Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, wie ich es aushalten würde, von Freiburg nach Ulm zu gehen, da hätte ich mich noch nicht mal beworben. Also von London kann man nach Ulm gehen und...
Was die immer, Antwort das war heißt. Auch gut. Ja gut, man kann natürlich sagen, Ulm hat sich da in den ganzen Jahren sehr entwickelt.
Ja, man muss sich vorstellen, dass damals an diesem Frühjunitag, 5. Juni, glaube ich, 1991, wollte ich hinterher die Kolleginnen und Kollegen der VH zum Sekt einladen. Es war ein schöner Sommertag und es gab nur ein Lokal, wo man draußen sitzen konnte und das war das Café im Kornhauskeller. Und wo könnte man heute in Ulm überall Sekt trinken am Samstagnachmittag?
Selbst in der VH.
Selbst in der VH, genau.
Mit eurem Café,
wie heißt denn? Alberts Café.
Alberts Café.
Also Ulm hat sich wahnsinnig geändert und ist irrsinnig schön geworden.
Ja. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja hier Abitur gemacht. In den 60er, 70ern war es schrecklich hier, schrecklich. Ja, also das kann man sich nicht mehr vorstellen. Das hat sich wirklich geändert. Aber ich komme jetzt gerade noch auf diesen Begriff, du hast einerseits Sie haben einerseits Volkshochschule genannt, dann VH und in anderen Städten, da heißt es ja immer VHS. Mhm. Was ist jetzt eigentlich da der Unterschied?
Ja, VH ist ein Alleinstellungsmerkmal der Ulmer Volkshochschule, nur wir heißen VH und das geht zurück auf einen unserer Gründer, Otto Eicher, der sich überlegt hat, VH Ulm hört sich besser an und sieht besser aus als Logo. Und, hat einfach, und dann heißt es auch Volkshochschule in Ulm und nicht Volkshochschule. Und im Geiste der Gemordeten haben ja Inge Eicher-Scholl und Ottel Eicher das, was sie sich als Bildungsprogramm der Weißen Rose vorgestellt haben und was sie ein Stück weit auch mitentwickelt hatten im Schollkreis, das sollte in der VH umgesetzt werden, haben sie auch gemacht und wollten die Ulmer zu klarem Denken und zu deutschen humanistischen, freiheitlichen, intellektuellen Traditionen zurückführen, Klassik, Aufklärung, damit sie sich nie wieder verführen lassen von einem Demagogen und einer verquasten Ideologie, wie es der Faschismus, Nationalsozialismus war. Und darum war es wichtig, es sollte eine hohe Schule, eine Hochschule fürs Volk sein. Und diesen intellektuellen Anspruch ein bisschen hatten die
VH ja immer und deshalb hat man eben das S weggelassen, die Schule jetzt nicht so, es steckt zwar in den Worten so oder so drin, aber das S ist dann extra.
Und die Freiheit der Ulmer Volkshochschule, die wir ja haben, das erinnert schon etwas an die Freiheit der Wissenschaft. Ja. Für Inge Eicher-Scholl war es auch ganz wichtig, dass es keine kommunale Einrichtung ist, sondern ein eingetragener Verein, fest verankert in der Zivilgesellschaft, weil Erwachsenenbildung dürfte niemals wieder benutzt werden, um Menschen zu verführen. Und nach der Erfahrung des Nationalsozialismus trauten Inge Scholl und Ottel Eicher mehr den gesellschaftlichen Kräften als dem Staat.
Ist jetzt eigentlich an anderen, wenn jetzt da mehr Volkshochschule, sage ich jetzt mal, sind die oft kommunale Einrichtungen?
Ja, natürlich. Also außerhalb der früheren amerikanischen Zone sind fast alles kommunale Einrichtungen. Es ist eigentlich nur in Bayern und Baden-Württemberg, dass es Vereine gibt. In Baden-Württemberg sind etwa 50% der Volkshochschule Vereine. Aber die meisten Vereine, da sind mittlerweile die Kommunen oder Kreise Mitglieder. So wie in Ulm, wo bei uns im Verein zwar Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau-Kreis und die drei Hochschulen der Region gesetzte Mitglieder sind, aber wir haben maximal 33 Mitglieder. Und die übrigen sind immer aus dem Bereich der Zivilgesellschaft. Das sind noch nicht mal Ulmer Stadträte. Und diese freiheitliche Ausrichtung, das ist typisch ulmisch. Und die Ulmer Volkshochschule darf ja durchaus auch mal in Veranstaltungen kritische Positionen gegenüber der Stadtpolitik einnehmen. Das wäre in anderen Städten undenkbar. Ja,
da kriegt man dann gleich das Geld gestrichen.
Ja, in Ulm nicht. Da wird das Geld auch gestrichen.
Da wird es auch egal, so gestrichen. Wie wird eigentlich die VH diesem Hochschulcharakter gerecht? Wie spiegelt sich der wider?
Naja, also eine Hochschule sind wir definitiv nicht. Wir sind eine Volkshochschule. Aber weil bei uns studiert man nicht. Wir sind eine Einrichtung der nonformalen Bildung, nicht der formalen Bildung und darum keine Hochschule. Und das ist auch wichtig, weil wir dadurch bedeutend teilnehmerorientierter arbeiten können als eine Einrichtung mit vorgegebenem Lehrplan und staatlicher Kontrolle. Aber wir haben Dozentinnen und Dozenten, die bei uns unterrichten und an Hochschulen. Wir haben viele Veranstaltungen der politischen und kulturellen Bildung, die vertiefend die Inhalte rüberbringen. Und wir haben selten Einzelvorträge, wir haben immer Reihen. Also unser Ziel ist es immer, nicht Häppchenwissen und so Art Bildungs-Zapping zu haben, sondern Menschen sollen sich vertiefend mit etwas auseinandersetzen. Und der Oberbegriff für uns ist Einmischung erwünscht. Und was der Mensch möchte, um sich mehr einzumischen, das entscheidet er selbst. Manche möchten erstmal im Beruf Fuß fassen und da gibt es die berufliche Bildung. Sie wollen Sprachen lernen. Andere wollen sich über politische Themen kundig machen. Aber bei uns ist Bildung nie la pour la, sondern Mittel zu mehr Freiheit und mehr Mündigkeit. Und da bei der Mündigkeit, da gibt es eine enge Verbindung zum Humboldtschen Bildungsideal. Also in dem Sinne knüpfen wir eher an die Akademien an. Und darum haben wir ja auch Akademien wie die Frauenakademie, die Männerakademie, die Gesundheitsakademie, diese Idee des vertiefenden Lernens ohne Zwang, das haben wir in der Volkshochschule sehr stark. Jetzt zuletzt, da kommen wir vielleicht noch später drauf, im Eicher-Scholl-Kolleg, da ist das sehr ausgeprägt.
Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt mal so einen neuen Take machen nach der nächsten Musik.
Genau. Dios de Felicidad, Tage des Glücks.
Ja.
Und diese Musik kenne ich auch nur durch die Volkshochschule. Helena Ruhrk ist eine der wenigen Bandoneonspielerinnen in Europa. Sonst sind das immer Männer, die das machen.
Bandoneon, das ist diese so Art
Ziehharmonika. Ja, und sie hat das studiert am Konservatorium in Rotterdam. Und ich habe sie kennengelernt, weil sie während des Tango-Schwerpunkts in der Ulmer Volkshochschule einen Vortrag über die Geschichte des Bandoneons mit Musikbeispielen gehalten hat. Und in der Nacht haben wir uns noch bis um 3 Uhr unterhalten, so gut verstanden. Ja, und seitdem sehe ich sie immer mal wieder. Und ich habe eine CD von ihr und anderen, in dem Fall mit Tuba und Kontrabass.
VH Ulm, und bei uns zu Gast ist die Leiterin Frau Dr. Dagmar Engels. Wir haben jetzt ein bisschen was gehört, was der Unterschied zwischen VH und VHS ist, die es ja in vielen anderen Städten gibt. Ja, Frau Engels, was waren denn jetzt so in den vergangenen Jahren, Sie sind jetzt insgesamt seit 1991 sind Sie jetzt hier, das ist also schon 23 Jahre, das ist verdammt lang.
Ja.
Was waren denn so die Highlights, an die Sie, ich meine, es gibt sicher wahnsinnig viele, aber mal so eine kleine Auswahl.
Ich muss erst mal sagen, ich liebe Veränderung und es ist immer ein bisschen was anders geworden und die VH ist in der Zeit sehr gewachsen und hat viele neue Einrichtungen geschaffen. Aber so das erste Highlight, woran ich mich erinnere, das war 1993 zum 50. Todestag von Hans und Sophie Scholl. Und das war die Zeit, als in Deutschland die Ausländerwohnheime brannten. Und Oberbürgermeister Ivo Gönner hatte zu einem runden Tisch eingeladen und alle gesellschaftlichen und staatlichen Akteure, kommunalen Akteure darauf verpflichtet, dass in Ulm alle Menschen, egal welcher Herkunft, sicher leben können. Und wir haben damals als Schwerpunkt gewählt Mut zum Handeln und haben die Botschaft von Hans und Sophie Scholl zeitgemäß interpretiert, also Mut zum Handeln gegen Ausländerfeindlichkeit. Und am 50. Todestag von Hans und Sophie Scholl haben wir in Ulm eine Menschenkette organisiert und da waren wirklich Tausende von Menschen da. Wir haben einen weißen Rosenstrauß durch die Reihen durchgegeben. Inge Eicher-Scholl ist aus Rotes gekommen. Also das war so das Erste, woran ich mich gut erinnern kann. Dann 1998 hatten wir es geschafft, dass der Anbau Bärengasse dass wir den anmieten konnten mit einem Sonderzuschuss der Stadt. Und die Frauenakademie zog damit praktisch direkt ins oder ans Einsteinhaus heran. 2000 die Eröffnung der Ulmer Denkstätte. Wir wollten das andere. Das war auch eine spektakuläre Aktion. 2001 dann die Wanderausstellung, die auch 5 Jahre lang durch Deutschland und durch Europa getourt ist. Wir waren auch in Polen und in Budapest. 2006, zu unserem 60. Geburtstag, hatten wir eine große Aktion, Einmischung erwünscht. Da haben ganz viele Gruppen des gesellschaftlichen Lebens bis hin auch zur Justizvollzugsanstalt haben Plakate im Stil der Ulmer Volkshochschule gestaltet mit Künstlern, mit Kunstdozenten der Ulmer Volkshochschule. Und wir haben ein großes Happening auf dem Kornhausplatz gemacht. Dann, ja, das war 2006, dann in der Zeit vorher war die Gesundheitsakademie gegründet worden mit dem Yoga-Zentrum. Kon-Tiki hat 2008 oder 2010 die neuen Räume bekommen im Stadtregal. 2010 ist dann unser Haus von der Stadt saniert worden, was wir 2008 oder 2007 verkauft haben. Es gab dann die Männerakademie und jetzt letztes Jahr das Eicher-Scholl-Kolleg, ein einjähriger Orientierungsstudiengang für junge Leute mit Schulabschluss, meistens Abiturienten, der unheimlich gut angekommen ist. Und dafür haben wir Räume in der der ehemaligen Hochschule für Gestaltung auf dem oberen Kuhberg angemietet. Also das ist es, die jüngste Erfolgsgeschichte, die wir haben, die wir weitertreiben. Ja. Und das macht einfach Spaß. Der meisten Spaß macht es, mit dem tollen Team in der VH zusammenzuarbeiten.
Mit diesem, wie heißt das, Kollege?
Eicherscholl-Kolleg.
Die waren mal vor, ich weiß nicht wann, im Vorfeld waren die mal bei mir in der Plattform. Mhm. Das habe ich jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Aber jetzt, wo Sie das sagen, die müssen mal wieder kommen.
Ja,
das muss man mal so aktuell, weil das war damals im Vorfeld, da haben wir drüber geredet, was sind die Pläne, wie entwickelt das. Ich fand es damals schon hochspannend, aber man hat in Ulm so viele Themen, da habe ich es jetzt wieder aus den Augen verloren. Aber jetzt, wo Sie das sagen, das wäre mal ein Thema für eine Plattform. Natürlich bei mir, weil die ja schon mal bei mir waren.
Der erste Jahrgang ist jetzt an den Universitäten oder in der Ausbildung und der zweite Jahrgang hat gestern mit einem Begrüßungsfrühstück begonnen.
Kann man da sonst so ein bisschen da weitermachen. Was man aber nicht unerwähnt lassen sollte, die Ulmer VH hat auch mit der Geschichte oder mit den Anfängen, mit der Geburt von FreeFM ein bisschen was zu tun.
Ja. Das war 1994, da kam Sabine Fratzke zu mir, erzählte mir die Idee und sagte, man kriegt aber die technischen Geräte nur, wenn man ein Verein ist. Und einen Verein haben wir noch nicht. Und dann haben wir praktisch die Anfänge von Radio Free FM waren Radiowerkstätten, die VH organisiert hat. Im heutigen S8 der Ulmer Volkshochschule. Das war damals das Büro von Contiki. Und da standen die Geräte. Dort wurde aufgenommen und ich glaube auch gesendet. Und als der Verein gegründet war, da gab es dann die ersten eigenen Räume.
Ja, also wir haben da so ein bisschen umgezogen. Weil
also ich fand das eine tolle Idee, Community Radio. Ich kannte das aus vielen Ländern der Welt. Ich bin mit Sabine Fratzke sehr gut ausgekommen. Wir verstehen uns heute noch prima. Und so haben wir das zusammen gemacht dann die Geräte weitergegeben und ich freue mich riesig, dass es Radio Free FM heute noch gibt und dass es in Ulm mehr denn je wichtig ist, angekommen und mittlerweile sendet ja Radio Free FM oft aus der Ulmer Volkshochschule. Ja. Wir kooperieren ja eng miteinander.
Letzten Sonntag war ich da. Genau. Ja, und deswegen konnte ich auch einkaufen gehen. Ich habe damals die Geräte bei RTL in Reutlingen gekauft, die haben das dann bin ich mit ein paar Leuten vom Radio und Frau und Tochter waren auch dabei. Da gibt es noch nette Bildchen von Ulrike. Also auch in dieser Hinsicht eine ganz wichtige Sache.
Ja, die VH versteht sich auch als Ermöglichungsort. Also muss sagen, Peter Langer war früher Fachbereichsleiter einer Ulmer Volkshochschule, dort für Stadtteilarbeit zuständig und er hat sich vor allen Dingen für die Kulturarbeit im Roxy engagiert. Das Roxy ist entstanden und gegründet worden. Da war Peter Langer Fachbereichsleiter der Ulmer Volkshochschule. Und der Arbeitskreis Ausländische Kinder, der startete auch mal in der Ulmer Volkshochschule. Da gibt es etliche Initiativen, die aus der VH hervorgegangen sind.
Die Medienoperative, ich weiß noch, die allerersten Gehversuche mit Volker Schumacher, Ute Fürstberger und der Lothar war auch dabei, der Lothar Häusern. Das war nur mit Schwarz-Weiß Video, da also wussten die meisten Leute noch gar nicht, was
das VH ist. Die VH versteht sich als Ermöglichungsort und wenn eine Initiative selbstständig ist, dann lassen wir sie auch gerne los, weil unsere Räume reichen dann nicht aus und man muss Initiativen dann laufen lassen und sie sind frei und gründen Vereine und dann ist das gut. Das macht das Kulturleben in Ulm ja so interessant und vielfältig.
Ja, das war also damals bei der Medienoperative auch ganz wichtig oder auch die VH, die Anbindung eben dieser, wie du sagst, Ermöglichungsort. Mhm. Oder wir sind damals groß geworden, als diese Geschichte mit NATO-Doppelbeschluss nachrüsten, Menschenkette, da haben wir unseren ersten, die großen Produktionen damals gemacht. Also wie gesagt, auch in der Hinsicht die VH so Ermöglicher, Geburtshelfer,
wie man es immer nennen will. Und die VH mischt sich ja auch immer in das Stadtgeschehen ein. Also zum Beispiel bei den Bürgerabstimmungen zur neuen Straße oder zum Stadthaus. Aber dann haben wir tolle Tagungen in 90er Jahren zur Stadtentwicklung gemacht. Und heute, seit ungefähr 10 Jahren, ist der Bereich Architektur, also deutschlandweit angesehen. Zu uns kommen die tollsten Architekten. Und wir arbeiten auch eng mit der Stadt Ulm zusammen, zum Beispiel im Bereich Dialog Grün. Also die Bürgerbeteiligung und das Bürgerengagement im Bereich der Stadtentwicklung, da spielt auch immer die VH eine Rolle und wir greifen Themen heraus, präsentieren sie mit namhaften Architekten und auch Ulmer Architekten kommen gerne in den Club Orange zu diesen Veranstaltungen.
Überhaupt, Kultur spielt ja eine wahnsinnig große Rolle. Und Frau Engels, Sie waren ja lange Jahre Sprecherin in diesem Arbeitskreis Kultur. Was ist das für ein Arbeitskreis? Was haben Sie da?
Im Arbeitskreis Kultur sind alle Kulturträger Ulms, also freie, aber auch städtische, drin vertreten. Und dass der Arbeitskreis so bedeutsam ist, das hatte zu tun mit Entwicklung im Bereich der dezentralen Ressourcenverwaltung bei der Stadtverwaltung. Dieser Arbeitskreis hat nämlich meine Zeit lang, also jahrelang am Anfang, Projektmittel verteilt. Und er ist auch immer dann von der Stadt besonders geschätzt worden, wenn es darum ging, Kürzungen im Rahmen der Restrukturierung und Konsolidierungsbewegungen. Also wenn gespart wurde bei der Stadt 10%, dann brauchte man ja den Konsens der Kultur und da wurde der Arbeitskreis immer sehr geschätzt. Gemeinderäte, Stadträte von jeder Fraktion kommen auch, aber der Arbeitskreis hat schon immer sehr gerungen, anerkannt zu werden und respektiert zu werden. Es war auch so nicht ganz einfaches Gebilde. Mittlerweile gibt es den Arbeitskreis, es gibt aber auch einen monatlichen Joe Fix, wo man unabhängig von der Tagesordnung sich freier austauscht, um Dinge auf den Weg zu bringen. Highlights des Arbeitskreises waren sicherlich, als wir gesagt haben, wir reden nicht mehr über Kürzungen und Strukturen, wir machen was zusammen. Da haben den Kulturfrühling Ulm gegründet, gab es dreimal, Thema Finnland, ich glaube, irgendwie Höhepunkte und das dritte Thema hieß Brasilien. Und jetzt gibt es Kooperationen. Naja, und mittlerweile bin ich ja nicht mehr Sprecherin des Arbeitskreises, sondern bin als Stadträtin für die SPD eine von den Stadträtinnen, die zu den Sitzungen kommt. Und ein Ziel, was ich in der Stadtpolitik ganz klar verfolge als Stadträtin, ist mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit im Gemeinderat für die Ulmer Kultur.
Ja, jetzt haben wir schon das nächste Stichwort, nämlich Ihre Arbeit als Gemeinderätin. Das heißt ja Stadträtin im Gemeinderat. Wie war das jetzt?
Ja, genau so ist das.
Sie hat mir das nämlich vorher erzählt, dass es da so eine, wie heißt es, baden-württembergische
Gemeindeordnung? Baden-württembergische Gemeindeordnung. Und ich habe mir das bei der Klausurtagung am Wochenende in Sonthofen von Bürgermeister Zisch und OB Ivo Gönner noch mal genau erklären lassen, die Bedeutung des Gemeinderats als Organ und nicht Parlament. Aber das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Aber ich werde mir die Gemeindeordnung jetzt schon noch mal genau anschauen, damit ich meine Rechte und Pflichten kenne.
Was waren so die Beweggründe, dass Sie gesagt haben, Sie kandidieren? War es eigentlich Ihre erste Kandidatur?
Ja, das war meine erste Kandidatur. Also ich wäre ja noch nicht einfach so von mir auf die Idee gekommen. Martin Revoir hat mich vor 2 Jahren gefragt, ob ich als Parteilose auf die Liste der SPD gehen würde. Und ich habe mir das schon, also ein gutes Jahr, sehr reiflich überlegt. Und erstmal habe ich mich sehr gefreut, weil ich Ulm sehr mag, weil ich mich gerne engagiere, weil ich 1000 Dinge weiß, wo ich mich noch einbringen möchte, um vielleicht etwas anzustoßen. Und ich bin dann bei der Kreismitgliederversammlung der SPD nominiert worden auf Platz 3. Habe diesen Platz auch bei der Wahl gehalten, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Und auch wenn ich kein Parteimitglied bin, fühle ich mich dieser Partei auch zur Rechenschaft verpflichtet und kann mich auch damit identifizieren. Das ist auch kein Geheimnis. Ich war in meinem Leben schon 2-mal in der SPD, bin nur einmal ausgetreten, weil es mir nicht links genug war. Und einmal bin ich ausgetreten, weil ich in die Labour Party in England eingetreten bin, weil ich in England war. Also von daher passt das schon irgendwie. Und es ist zu verbinden mit meiner Arbeit als Leiterin der Ulmer Volkshochschule, weil das ja keine städtische Einrichtung ist, weil ich auch sehr genau das trenne und weil die Fördergelder der VH, also zu 20% wird die VH von der Stadt Ulm finanziert und diese Gelder werden im Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales abgestimmt und ich bin ja im Kulturausschuss. Und von
also keine Interessenskonflikte, nein, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht möglich.
Nein, natürlich nicht und da passe ich auch höllisch drauf auf.
Und was sind denn so die Ziele? Ich meine, man lässt sich aufstellen, klar, man hat was im Kopf, man möchte jetzt die Kultur, sage ich jetzt mal, fördern, auch die VH voranbringen.
Nein, da muss man aufpassen.
Also gut, ich frage halt immer.
Also was ich möchte? Also ich möchte einmal eine Stadträtin sein, die für die Menschen offen ist, die zu mir kommen und Hilfe wollen für ihre Ideen oder für irgendeine Notsituation. Und da kann ich sicherlich helfen, vor allen Dingen dadurch, dass ich die Stadt Ulm sehr gut kenne, alle sehr, sehr viele Initiativen. Ich kenne auch die Stadtverwaltung, die unterschiedlichen Abteilungen sehr gut. Also da kann ich Kontakte herstellen. Oft kann ich auch einfach Rat geben, aber ich will zuhören und das in die Ratsarbeit und erstmal in meine Fraktion mit einbringen. Ich bin davon überzeugt, dass die repräsentative Demokratie eine sehr gute Staatsform ist, aber sie lebt davon, dass die Volksvertreter oder Stadträte nicht abgehoben sind in ihrer eigenen Welt, sondern dass sie den Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern haben. Mein besonderes Engagement gilt dem Bereich Kultur. Darum bin ich immer schon ins Theater und zu vielen Vernissagen gegangen und jetzt einfach noch zu mehr. Und zu Konzerten, ich will die Ulmer Kultur, für die ich ja mich im Gemeinderat einsetze, die will ich auch kennen. Das ist manchmal zeitintensiv, aber es macht mir großen Spaß. Ich gehe gerne in Galerien und Museen, ich gehe gerne ins Theater und Konzerte. Also da kann man wirklich Pflicht mit Freude sehr gut verbinden. Und ich möchte das erreichen, worunter ich eigentlich dass es sich verbessert, worunter ich im Arbeitskreis Kultur immer gelitten habe. Ich will mehr Wertschätzung für die Ulmer Kultur. Kulturschaffende sind nicht in erster Linie Zuschussempfänger. In erster Linie schaffen sie Kunst und Kultur, Lebensfreude, einen besonderen Zugang zur Umwelt, zur Realität. Sie verarbeiten Eindrücke und jeder, der Kunst und Kultur erlebt, wird Kunst und Kultur berührt, geht ins Herzen und bewegt etwas im Menschen. Und dass so etwas passiert, das ist Teil eines urbanen Lebensgefühls. Das gehört zur Stadt. Und Kultur ist ganz wichtig für diese Urbanität in Ulm und als solche muss sie wertgeschätzt werden. Und dafür will ich mich einsetzen.
Wie waren denn für Sie so die Ulmer Kulturnacht? Ich meine, Sie waren ja bestimmt da.
Die Ulmer Kulturnacht mache ich seit Anfang an mit als Veranstalterin im Einsteinhaus. Von daher kriege ich zu meinem Leidwesen nicht so viel mit, weil ich die Ulmer Kulturnacht immer zur Chefsache erklärt habe, weil ich so gern die Bands aussuche. Und die VH Ulm hat von Anfang an gesagt, in der Kulturnacht, bei uns ist ein Ort, wo junge Leute hinkommen und bei uns spielen ein oder zwei Bands, es ist Party und die Bands passen zur VH. Sie haben einen starken Touch Weltmusik, also eine zweite Band ist die Reggae-Band IONDT and Friends und die erste Band ist Pico, das ist eine Band mit starkem lusitanischen Einfluss, also Portugal, Brasilien und da kommen Ulmer jeder Herkunft aus allen Milieus und bei uns fängt es um 9 an und hört um 2 auf und die Nacht in der VH ist super. Vorher kann ich vielleicht ein bisschen in der Stadt rumlaufen. Einmal 2010, als das Haus saniert wurde, hatten wir keine Kulturnacht. Da habe ich es genossen, überall hinzulaufen. Ja, mir gefällt die Kulturnacht unheimlich. Dieses Jahr war es wahrscheinlich eine der größten und erfolgreichsten, weil es immer mehr Angebote gibt. Aber dieses Jahr hat auch das Wetter vorbildlich mitgespielt. Ja,
das war natürlich eine traumhafte Sache. Ja. Weltmusik, das hat auch so ein bisschen mit Ihrer Vergangenheit zu tun, so dass Sie das so mögen?
Ja, ich reise sehr gerne. Also ich mache Urlaub immer am gleichen Ort. Zum Entspannen bin ich immer am Chiemsee auf dem gleichen Bauernhof seit schlappen 47 Jahren. Zwischendurch war ich auch woanders.
Auch gut. So gewisse Konstanten gehören ja auch ins
Leben. Ja, und ich habe jetzt in der Süddeutschen Artikel gelesen, man soll sich mit dem Urlaub nicht verrückt machen und nicht immer mehr Action, sondern an den gleichen Ort fahren, geregelten Tagesablauf, morgens die Korrespondenz erledigen. So hat das Thomas Mann gemacht. Somit habe ich meine Rechtfertigung, dass ich meine E-Mails machen darf. Und hören Wein und dann gehe ich segeln. Und wenn es mit dem Segeln nichts ist, halt schwimmen oder Fahrrad fahren oder wandern oder nichts tun. Und sind alles Freunde von mir, die dann noch Urlaub machen, viele Segler. Und perfekt, aber ich reise gerne. Und Indien, Afrika, Lateinamerika und diese Art von moderner Musik, wo unterschiedliche Elemente zusammenkommen aus unterschiedlichen Kontinenten. Das mag ich sehr und so Musik habe ich ja jetzt auch heute mitgebracht.
Da hören wir jetzt noch ein Stück, das hat, wenn ich das jetzt mal hier hole, das nennt sich Anouar Brahim, Le Voyage du Sahar.
Ja, und das ist eine CD, die ich mal vom Andreas von Stuttnitz, dem Theaterintendanten, zum Geburtstag bekommen habe.
Bei uns zu Gast in der Plattform der Frau Dr. Dagmar Engels, Leiterin der VH in Ulm. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, so allzu viel Zeit haben wir nicht. Die ist jetzt mal wieder wahnsinnig schnell rumgegangen. Das war also für mich wieder wahnsinnig spannend. Habe wieder wie immer viel gelernt. Ich hoffe, ihr draußen auch. Und jetzt kommt mal wieder meine Standardfrage. Es gibt immer Dinge, ja, die sind vielleicht ja untergegangen, ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber man könnte so viel sagen, man könnte 2-3 Sendungen draus machen. Welche Dinge wären Ihnen jetzt noch wichtig, dass man die noch kurz rüberbringt?
Ja, zu jedem Themenbereich, über den wir geredet haben, fällt mir jetzt noch was ein, was ich vergessen habe. Also wenn es darum geht, was in der VH besonders ist, dann ist in den letzten Jahren ganz besonders das Wachstum des Bereichs Deutsch als Fremdsprache. Und wir sind eben nicht nur eine Sprachenschule, sondern eine Schule der Integration und haben die ganze VH darauf ausgerichtet, eine Willkommenskultur zu leben für Menschen aus anderen Kulturen mit internationalen Wurzeln, die nach Ulm kommen, um Sprachen zu lernen. Und da bei uns gibt es mittlerweile so viel Deutschkursstunden wie alle Fremdsprachkursstunden zusammen. Und das ist uns ein Anliegen, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen und auch in Ulm eine Heimat finden. Dafür gibt es viele Begleitangebote. Das ist eine. Das andere ist die internationale Ausrichtung der VH, von der ich auch ganz am Anfang geredet habe. Sieht man auch unsere Schwerpunkte, die wir in jedem Semester setzen. So jeder zweite, dritte Schwerpunkt hat ja was mit einem anderen Land zu tun. Und dieses Jahr ist es in diesem Semester, es ist 20 Jahre freies Südafrika. Und klar, 1994 die ersten freien Wahlen in Südafrika zeigen, welche Kreativität in diesem Land steckt und auch welche Probleme noch zu bewältigen sind. Im Moment im Einsteinhaus die tolle Ausstellung von Sanele Moholi. Aber heute Abend, 21 Uhr, singt Nomfusi, die neue Stimme Südafrikas, im Einsteinhaus, im Erdgeschoss, sowie in der Kulturnacht. Also kommt, Eintritt ist frei, diese Veranstaltung, dieses Konzert wird super. Und dann Schnitt, VH-Leiterin zur Seite, jetzt meine Ziele als Stadträtin. Ja, ich bin Mitglied im Kulturausschuss, natürlich auch in vielen anderen Gremien, die zur Kultur dazugehören. Aber besonders einsetzen möchte ich mich für den Umbau, Ausbau des Ulmer Museums, auch als Kunstmuseum. Ich finde Kunst, eine Kunst, die auch in Frage stellt, die immer wieder wichtige, interessante, auch umstrittene Themen in die Stadtgesellschaft einbringt. Und dann neben der Kultur ist meine große Leidenschaft ja auch der Sport. Und da wäre es mir ein großes Anliegen, dass der Sportpark Friedrichsau, also die Anlagen, die da zum SSV und zum TK gehören, dass die neu aufgestellt werden, auch das Stadion, das der Stadt Ulm gehört, fit gemacht wird für Großveranstaltungen wie die deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Also insgesamt, dass der Erlebniswert dieser Anlagen dort im Osten Ulms gesteigert wird und es auch noch einen Badestrand an der Donau gibt.
Das wäre natürlich eine tolle Sache, obwohl ihr müsst dann natürlich in die Donau noch ein bisschen Heizung einbauen,
die
ist
manchmal
so kalt.
Nein. Kälter als der Chiemsee ist die Donau auch nicht.
Nee, der ist schon
kalt. Und wir schwimmen beim Triathlon ja auch schon drin,
das geht auch. Man kann ja auch einen Anzug anziehen.
Genau. Wenn man will, aber man kann auch oft ohne reingehen.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war für mich wieder ganz toll und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Einerseits, Moment, jetzt habe ich aus Versehen auf den Knopf gedrückt, jetzt bin ich wieder drauf. Einerseits viel Erfolg bei der weiteren Arbeit an der VH in Ulm und natürlich auch an der als Gemeinderätin, nee, als Stadträtin, jetzt muss es als Stadträtin im Ulmer Gemeinderat, dass da sich möglichst viel bewegt, dass sie ihre Ziele umsetzen können.
Vielen Dank, ich werde mir Mühe geben, aber es macht auch großen Spaß.
Das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut und ihr hört mich am Donnerstag wieder.